BR Heimat lesen.
Schwägerin, Adele, ich hätte eine Frage. Die Rätin setzt ihren goldenen Kneifer auf die etwas große Hakennase und schielt hinüber zur Standuhr. Wenn's nicht zu lange dauert, meine liebe Adele, du weißt, das Essen wird bald auf den Tisch kommen. Doch das Fräulein Schwägerin macht eine wegwerfende Handbewegung und meint, ah was, lass es kommen, ist ohnehin bloß wieder das alte Grünfutter mit Pommes de terre. Ich möchte wissen, ob du eigentlich schon an die Sommerfrische gedacht hast, ob du was Bestimmtes im Auge hast. Sie setzt sich gemächlich aufs Sofa. Die Rechtsrätin nimmt den Kneifer wieder ab und seufzt. »Na ja, das heißt, ich wollte eigentlich mit Rosalie nach Baden-Baden oder sonst in ein Bad. Du verstehst doch, Adele.« Aber das Fräulein versteht durchaus nicht. »Ins Bad«, ruft sie aus. »Ins Bad müssen Sie. Jetzt möchte ich bloß wissen, was die Rosel in einem Bad soll.« »Gott, du weißt doch, Adele, es ist doch nur, dass Rosalie einen Mann kriegt, natürlich, und dazu braucht's ein Bad. Ich sag dir bloß, Schwägerin, sie sind auch in Bädern nicht zu dick gesät, die Dummen. Adele! Na ja, sei nur still. Wenn einer, der von Haus aus schon was Besonderes ist, der es dann auch noch zu etwas Besserem gebracht hat, also zum Beispiel zu einem Konsul oder einem Attaché oder was dergleichen Herren mehr sind, ich mein, so einer heiratet kein Fräulein habe nichts, selbst wenn die Mama des Fräuleins eine von habe nichts war. Aber Adele, ich verbitte mir dergleichen. Ja, ja, ich weiß schon, dass ich grob bin. Aber ich sehe, dass deine beiden anderen Töchter mit ihrer vornehmen Heiraterei nicht gut gefahren sind. Sind meine Schwiegersöhne nicht Kavaliere? Die Rechtsrätin steht wie eine Truthenne, der man ein Junges nehmen will, vor der Schwägerin. Aber die lässt sich nicht so leicht einschüchtern. Jawohl, Kavaliere, sagt sie, das sind sie. Aber wenn ich ein junges, fesches Mädel wäre, niemals würde ich mir so einen alten Gecken nehmen, wie deine beiden Herren Schwiegersöhne ein paar sind. Lieber die Frau eines hübschen Handwerkers oder eines jungen Bauern als die Gemahlin eines solchen Barons. In diesem Augenblick kommt Rosalie mit den Tellern zur Tür herein und sieht, dass die Mutter ganz grün und gelb ist vor Zorn. »Aber Mama«, ruft sie aus, »aber Tante Adele, habt ihr euch schon wieder gezankt?« »Leider ja«, erwidert die Tante, der es doch leid tut, dass sie sich hat fortreißen lassen von ihren Gefühlen. »War es wieder meinetwegen?« »Allerdings, deine Mutter möchte dich in ein Bad bringen.« Rosalie lacht. »Ach ja, die alte Leier, einen Goldfisch oder ein Blaufällchen angeln.« »Rosalie!« Die Rätin schnappt nach Luft. Aber ihre Tochter beruhigt sie. »Reg dich doch nicht so auf, Mama. Was redest du denn immer vom Heiraten? Ich denk doch noch gar nicht daran. Ich bin doch erst 23.« Und ich erspar dir doch eine Köchin, ein Stubenmädchen, eine Jungfer, eine Schneiderin. Und wirst alt und grau dabei, entgegnet ihr die alte Dame. Aber die Tante mischt sich abermals ein. Alt und grau, ruft sie, dass ich nicht lach. Also, Rosel, verstehst, das eine sag ich dir. Bleib so, wie du bist. Und lass dir keinen Gaul nicht scheu machen. Und jetzt schlagen wir zwei unsere Sommerfrische vor. Wir gehen wieder nach Berganger zum Schirmoser. Die Rätin wehrt ab. »Nach Berganger! Ausgeschlossen! Wieder in dies Nest, in dieses ewige Einerlei und zu diesen Bauern!« Aber Rosalie meint, »Oh Mama, ich finde, wir haben uns doch immer sehr wohl gefühlt bei Schirmosers die Jahre her.« Und Fräulein Adele fügt hinzu, »Jawohl, und gut erholt haben wir uns auch immer. Und das ist doch schließlich der Endzweck einer Sommerfrische, nicht das Heiraten. Warum soll man dem Mädel die Freude nicht machen, wenn sie gern zu den Leuten geht?« Rosalie deckt verlegen und geschäftig den Tisch, indes die beiden Damen sich immer weiter zanken wegen der Sommerfrische. Ihr ist nicht wohl zumut, denn sie hasst diese Auftritte. Daher sagt sie auch jetzt einlenkend, »In Gottes Namen, Tante, gehen wir halt nicht nach Berganger, wenn Mama ein so großes Unglück darin sieht.« »Das ist es auch«, ruft die Rätin und springt auf. »Oder nennst du es etwa Glück, wenn ich zusehen muss, wie ihr beide verbauert? Besonders Rosalie. Das Mädchen vergisst ja seine ganze Erziehung da draußen. läuft mit dem Dienstvolk herum und mit diesem Sohn, dem Franz.« Aber Tante Adele fällt ihr sogleich wieder gereizt ins Wort. Und das Ende vom Lied ist, dass die Rätin schließlich doch Ja und Amen sagt und verspricht, dass sie mitreist nach Berganger. »Na also«, sagt da die Tante, »da kannst du ja Schiermosers gleich schreiben. Oder warte, ich mach's gleich selber.« Sie holt eine Postkarte und den Bleistift und schreibt, »Liebe Schiermoserleut, wir kommen nächsten Samstag. Gruß Adele Schäuflein.« »So«, sagt sie darauf zufrieden, »und jetzt bring in Gottes Namen deine verdammte Grünkost auf den Tisch, Rosal.« Es ist also nun bestimmt, dass die Frau Rätin samt Tochter und Schwägerin den Sommer abermals in Berganger verbringen werden. Zwar versucht die alte Dame noch einige Male, ihre Zusage in ein Nein zu verwandeln, aber trotz Tränen und Bitten, Wutausbrüchen und Ohnmachten ist es ihr nicht möglich, Tante Adele von dem einmal gefassten Entschluss abzubringen. So bleibt ihr denn nichts weiter übrig, als etliche Taschentücher zu zerreißen, ein paar Tassen zu zertrümmern und danach seufzend die Koffer zu packen. 2 Tage vor der Abreise aber gibt sie noch einen Abschiedstee für ihre beiden verheirateten Töchter, deren Gatten und einige Freunde des Hauses. Freilich sehr zum Ärger der Schwägerin, die solcherlei Dinge als durchaus überflüssig verachtet. »Man möcht schon wirklich meinen, eine Polarfahrt stünd uns bevor, so ein Getue hast du«, so brummt sie, als sie die Einladungsbriefe der Rätin liest. »Ich erfülle nur meine gesellschaftliche Pflicht«, entgegnet ihr diese spitz. »Natürlich. Und vor lauter Pflichterfüllung vergisst du, dass zu solchen Dingen auch Geld notwendig ist. Diese Leute wollen doch auch bewirtet sein.«
»Werden sie auch.«
»Aha. Und womit, wenn man fragen darf?«
Die Rätin springt erregt auf. »Fängst du nun schon wieder an mit deinem trostlosen Schulmeister-Kleinkram?«
Tante Adele steht schmunzelnd vor der kleinen, aufgeregten Frau. »Allerdings, denn dieser Abschiedstee droht wirklich trostlos zu werden.« Die Rätin schleudert ihr einen wütenden Blick zu.
»Wieso?«
»Weil zu einem solchen Tee etwas mehr gehört als Tassen Tee und Wasser.«
»Und wer sagt dir, dass es das nicht gibt, was dazugehört?«
»Euer Geldbeutel. Unsere Rosel bat mich bereits gestern um einen kleinen Haushaltszuschuss.« Dies ist allerdings bitter für die selbstbewusste Frau. Und für diesmal muss sie die Waffen strecken und um Gnade bitten.
»Was? So viel haben wir schon wieder aufgebraucht? Ja, wie ist denn das nur möglich, liebe Adele?«
Die Schwägerin erwidert achselzuckend:
»Kunststück, deine paar Kröten und dazu die Preise. Was früher eine Gans kostete, das kostet heute schon ein Gericht aus Blumenkohl. Ich weiß nicht, was aus euch werden sollte, wenn nicht meine Kreuzer alle mal wieder das Feuer im Herd anzünden würden, so oft's zu verlöschen droht.«
Die Rätin nickt.
»Ja, das ist wahr. Immer wieder bist du da. Immer wieder hilfst du. Aber warte es nur ab, liebe Adele. Du erhältst alles wieder zurück. Alles, auf Heller und Pfennig. Lass mich nur machen. Wofür habe ich denn reiche Schwiegersöhne?«
»Das frag ich mich auch manchmal«, entgegnet ihr die Schwägerin ironisch, »denn viel Profit hast du noch nicht gehabt an ihnen.«
»Allerdings nicht. Aber das kam daher, weil ich nichts von ihnen wollte, liebe Adele. Ich habe nie etwas angenommen, so oft mir die beiden auch Hilfe anboten.«
Sie spielt verlegen mit der Schnur ihres Kneifers, da sie die ungläubige Miene der Schwägerin sieht.
»Du kannst mir schon glauben, liebe Adele. So und so oft haben die Mädels gesagt, Mama, sollen wir dir was borgen? Es war ja nicht viel, was sie mir hätten leihen können.«
Tante Adele fährt erregt herum. »Leihen? Hast du jetzt nicht gesagt, leihen? Die eigenen Töchter. Und dabei sitzt jede schön warm und weich im Flaum. Liebe Schwägerin, ich will dir was sagen. Lass das mit deinen Schwiegersöhnen. Wir kommen auch ohne Hilfe von dieser Seite durchs Leben. Lass dir nicht hineinschauen in den Geldbeutel. Du schadest damit nicht nur dir, sondern auch den beiden Kindern. Diesmal muss ich dir schon recht geben. Lad sie nur alle zu deinem Abschiedstee. Ich will ihnen schon zeigen, dass bei uns noch lang nicht Matthäi am letzten ist. Lieber heirate ich selber noch in meinen alten Tagen einen Rothschild. Der Tee soll nichts zu wünschen übrig lassen.
Die Rätin ist gerührt.
Du bist so gut, Adele. Aber lass nur. Sobald Rosalie untergebracht ist, ersetze ich dir alles. Und ich hoffe, dass ich das Mädel bald unterbringe. Ich habe bereits zu dem Zweck Schritte getan. Die Angel ist ausgeworfen und einer, glaube ich, hängt bereits. Ich meine den Assessor von Rödern. Er ist wohlhabend, hat eine sehr ehrenvolle Laufbahn vor sich und, was die Hauptsache ist, er liebt Rosalie sehr. Lass mich nur machen, liebe Adele. Dass Rosel nicht so lieblos gegen mich sein wird wie ihre Schwestern, davon bin ich überzeugt. Und sollte das mit dem Assessor nichts werden, so habe ich ja noch den Rittmeister, den Baron. Also, dass ich dir einmal alles auf Heller und Pfennig gut machen kann, das weiß ich bestimmt. Heute schon. Die Schwägerin wendet sich zum Gehen. Es ist schon recht, ich weiß schon. Und das weiß ich auch, dass für unsere Rosel weder ein Rittmeister noch ein Assessor noch sonst so ein geschniegelter Herr passt. Dass die was anderes braucht, was Kerniges, Bürgerliches oder so. Naja, kommt Zeit, kommt Rat. Und auch der richtige Eheherr, hoffe ich. Und jetzt gehe ich und backe einen Kuchen für die Teegesellschaft. Damit verlässt sie das Zimmer und lässt die Rätin verblüfft und gekränkt zurück. Rosalie Schäuflein ist ein großes, gesundes und resolutes Mädchen und fesselt gar manchen Mann durch diese Tugenden wie auch durch ihr rassiges Gesicht und ihre stattliche Figur. Trotzdem ist sie noch ohne geheime Wünsche und ohne jenen Kummer, an dem andere 23-jährige Mädchen gemeiniglich leiden und der seinen Ursprung in der Liebe hat. Höchstens, dass sie sich manchmal den einen oder anderen Kavalier vorstellt und nüchtern abwägt, was ihn ihr gefällig machen könnte und was ihn ihr lächerlich macht. Die missliche Vermögenslage ihrer Mutter verhindert sie auch, jene Orte aufzusuchen, an denen sonst junge Mädchen ihre Natürlichkeit und Anmut verlieren, nämlich Pensionate, Tanzschulen, Damenkränzchen und dergleichen mehr. Dagegen steht sie von früh bis spät in der Küche und werkt und kocht und sorgt für das Wohl ihrer Mutter und der Tante. Sie findet nichts Beschämendes darin, dass sie nicht wie andere Mädchen ihres Standes Hände so weiß wie Alabaster und Fingernägel gleich einer Haremsdame hat. Aber sie würde es als eine Schande erachten, wenn andere Hände als die eigenen die Federn ihres Bettes schüttelten oder ihre Stube fegten. Eben ordnet sie die Wäsche für den Sommeraufenthalt zu Berganger in die Reisekörbe. Da kommt Tante Adele in die Küche. »Rosal, hast nicht eine Viertelstündel Zeit für mich?« ruft sie. »Ich möchte gern mit dir ein bisserl was zum Tee backen.« Rosalie nickt. »Einen Augenblick, gleich hab ich's.« Im Nu ist die Wäsche in den Körben und gleich darauf steht das Mädel schon mit der Teigschüssel und dem Kochlöffel am Küchentisch. »So, ich bin schon da, Tante«, meint sie. »Aber kannst du mir vielleicht sagen, mit was ich dieses Teezeugs machen soll? Das bissel Mehl und Butter und die paar Eier brauche ich morgen fürs Mittagessen. Wenn du mir jetzt das Zeugs verbrauchst, kann ich euch morgen nicht mehr füttern.« Tante Adele schmunzelt. »Schlimm, mein Mädel, recht schlimm. Da muss ich denn doch nachschauen, ob sich nicht in einer Geldbeutelfalte noch irgendein verkrüppelter Zwanziger findet. Die Mama muss doch ihren Abschiedstee kriegen und du deinen Hochzeiter.« Rosalie runzelt die Stirn. »Wieso? Ich verstehe dich nicht, Tante.« Adele erklärt es ihr näher. »Soviel ich weiß, hat die Mama auch ein paar heiratslustige Angelgoldhechte eingeladen und nun meint sie, dass bestimmt einer anbeißt, sobald er 2 Tassen Tee und ein Wurschtbrot vertilgt hat. Ich fürchte aber, dass wir unbedingt auch noch etliche Teebrezeln und einen Gugelhupf mit Zibeben an die Angel binden müssen. Was sagst du dazu?« Ihre Nichte steht mit hochrotem Kopf da. »Hör doch auf mit deinen schlechten Witzen, Tante«, ruft sie ärgerlich. »Du weißt genau, dass ich keinen mag von diesen Rittern.« »Freilich weiß ich das«, lacht Adele, »aber deine Mama weiß es nicht, will's nicht wissen. Die baut fest auf den Rittmeister und auf den Assessor. Da kannst halt nichts machen. Blaublütige Mütter denken halt so und wir simpeln Bürgergreteln denken anders.« Rosalie rührt verlegen einen Teig an. »Ich weiß schon.
Sie möcht halt, dass ich auch versorgt wär und dass ich ihr dann ein bisserl was zukommen ließe. Ich kann ihr aber nicht helfen, ich heirat noch nicht. Mir gefällt keiner. Vorläufig bleib ich noch bei euch. Damit ist die Unterhaltung ins Stocken gekommen. Die beiden rühren und kneten, kochen und backen und sorgen also, dass der Ruf des Hauses Schäuflein ein guter bleibe. Die Rätin aber hat inzwischen eine Mantille aus Spitzen um die Schultern gelegt, setzt das vornehme englische Hütchen auf und trägt nun die Einladungsbriefe, um das Porto zu sparen, selber zu den Adressaten. Eilig und scheu betritt sie überall das Haus, huscht vorsichtig die Treppen hinauf und wirft die Briefe in den Kasten oder steckt sie in den Türspalt. Klopfenden Herzens horcht sie danach, ob niemand die Stiegen heraufkommt, und eilt endlich, so schnell ihre alten Füße dies vermögen, wieder von dannen. Bei ihren Töchtern ist es ihr bereits geglückt und beim Assessor gleichfalls. Beim Rittmeister aber öffnet sich gerade in dem Augenblick, da die Rätin das Brieflein in den Kasten stecken will, die Tür, und heraustritt eine elegante junge Dame, gefolgt vom Rittmeister, der eben fragt: »Hast alles, Schatz? Hast die Handschuhe und den Schirm?« Worauf die Dame sich lachend nach ihm umwendet und sagt: »Das heißt, etwas habe ich noch nicht, den versprochenen Kuss.« Bums, die Tür fliegt nochmal zu und dahinter ertönt Kichern und Lachen. Wie gejagt rennt die Rätin die Stiegen hinab, um eine Hoffnung ärmer geht sie nach Hause. Frau Rittmeister wird sie wohl kaum werden, ihre Rosalie. Daheim legt sie trüben Sinnes ihre Mantille ab, steckt sich die künstlichen weißen Lockentuffen frisch auf und holt sich eine Handarbeit aus dem Nähtisch. Ob die Verhältnisse sich bei ihr wohl noch einmal bessern werden? Draußen in der Küche schlägt Rosalie eben einen Hefeteig fein, da schrillt die Klingel. »Herrschaftszeiten, grad jetzt, wo ich auf und auf voller Mehl bin«, brummt das erhitzte Mädchen und schüttelt sich die wirren Haare aus der Stirn. »Geh, Tante, magst nicht du aufmachen?« Adele nickt und bindet schnell die Schürze ab. »Ich mach schon auf.« Draußen aber an der Gangtür kommt sie in einige Verlegenheit. Denn vor ihr steht, angetan mit Gehrock und weißen Handschuhen, in der linken den Zylinder und in der rechten einen Fliederstrauß, der Assessor, verbeugt sich fast bis zum Boden und fragt dann nach der Rechtsrätin. Tante Adele wird schwül zumut. Au, weh Zwick, denkt sie im Stillen, das sieht ja schier aus wie eine Brautschau. Jetzt fürchtig geht's dem armen Mädel doch an den Kragen. Laut aber sagt sie: »Gewiss, Herr Assessor, meine Schwägerin ist's Haus, bitte treten's doch näher.« Und sie weist ihn mit einem Gemisch von Sorge und Unwillen im Gesicht in den Salon. Die Rechtsrätin sitzt immer noch grübelnd am Fenster ihres Boudoirs, als die Schwägerin eintritt. »Herr von Rödern ist da.« »Ach, was der wohl will?« Adele räuspert sich unwillig. »Ein Fliederbuschen hat er dabei«, sagt sie rau. »Wegen der Rosel wird's halt sein.« Die Rätin springt auf. »Was sagst du? Blumen hat er? Du glaubst, er wollte wirklich? Mein Gott, das wäre ja wunderbar!« Sie läuft aufgeregt und planlos hin und her. »Sag, ich komme sofort. Im Augenblick komme ich. Nein, so ein Glück, so ein Glück!« Die gute alte Dame ist ganz außer sich vor Freude. Kaum vermag sie, ihren Spitzenschal um die Schultern zu legen und die Lorgnette gleichgültig in der Hand zu halten, während sie die Tür zum Salon öffnet. Tante Adele aber schleicht betrübt über den Gang und tritt traurig in die Küche. »Wer ist denn da gewesen, Tante?« Sie überhört Rosels Frage. »Tante Adele, wer da war, habe ich gefragt.« Die alte Dame hört nicht. Sie klappert mit den Hafendeckeln und Tiegeln und werkt mit hochrotem Kopf. Rosalie weiß nicht, was sie von diesem Benehmen halten soll. Aber sie erhält bald Aufklärung, denn Tante Adele unterbricht plötzlich ihre Arbeit und sagt rau: »Hör jetzt auf mit deiner Arbeit, Rosel. Besuch ist da für dich.« »Für mich? Ja, wer denn?« Sie steht hilflos vor der alten Dame. »Tante Adele, du hast was. Sag, wer ist denn da?« Da bricht's auch schon los, das Gewitter.
Ach was, dein Herr Zukünftiger, der Herr Bräutigam, deiner Frau Mama ihr letzter Strohhalm, natürlich der Herr Assessor. Da möchte ich schon noch lang fragen. So geschmacklos kann ja bloß der sein, dass er einem auch noch das letzte Kind aus dem Haus holt. Sie bricht plötzlich in Tränen aus und bemerkt nicht, wie die Rätin unter der Tür steht und mit vor Rührung unterdrückter Stimme sagt: »Rosalie, willst du nicht einen Augenblick zu uns in den Salon kommen? Zieh aber schnell das Hellseidene an. Ich habe dich eben verlobt.« Mit diesen Worten verlässt die Rätin auch schon wieder die Küche und eilt in den Salon, wo der Herr Assessor eben entzückt ein Brustbild seiner Braut betrachtet. Rosalie aber ist schier vom Schlag gerührt. Sprachlos starrt sie zur Tür, in der eben noch die Rätin stand. Erst die Mahnung der Tante, sie müsse sich doch umziehen und schön machen für den Herrn Bräutigam, bringt sie wieder zu sich. Und nun beginnt sie zu toben und zu stampfen, sich zu wehren und zu beschweren gegen diesen Überfall auf ihre Person, ihre Freiheit, ihr Leben. Aber es nützt nichts. Genauso erging es ja auch den Schwestern. Die wurden so wenig gefragt wie sie jetzt. Die Mutter verhandelte hinter ihrem Rücken mit dem Bewerber, und erst nachdem das Geschäft erledigt war, wurde mit viel Gefühl und Rührung dem Engelchen und Täubchen der Zukünftige in die Arme gedrückt.
»Aber ich mag nicht. Ich sag nein, und wenn mich die Mama aus dem Haus jagt,« ruft Rosalie ein ums andere Mal aus. »Ich lass mich nicht so mir, nichts dir, nichts an einen hinketten. Ich mag ihn nicht, diesen Gecken.«
Schweren Herzens redet ihr die Tante zu, denn ihr ist ungut zumut. Endlich ist das Mädchen angekleidet und folgt widerstrebend der sie führenden Tante, fest entschlossen, Nein zu sagen. Aber da sie die Freude der Mutter sieht, da sie den wohlgepflegten jungen Mann vor sich sieht, die herzlichen Worte seiner Werbung hört, da sinkt ihr Kopf immer tiefer. Und endlich sagt sie leise: »Ja, ich will versuchen zu denken, dass ich ihre Verlobte bin, der Mama zulieb.« Adele ballt ihre Fäuste. Wie lange soll's wohl in der Welt noch so gehen, dass des Menschen Glück dem Geldsack, der Versorgung oder dem Egoismus anderer geopfert wird? Sie bringt es nicht übers Herz, ihrem lieben Mädel irgendein leeres Wort des Glückwunsches zu sagen. Aber sie drückt dem blassen, nichts weniger als glücklich aussehenden Mädchen fest die Hand. Die Rätin tupft sich mit dem winzigen Spitzentuch bald die Augen, bald die Nase und umarmt wiederholt das liebe Kindchen. Rosalie aber bittet, ob sie sich nicht wieder zurückziehen dürfe. So will denn das Geschick, dass der Abschiedstee zugleich der Verlobungstee Rosaliens wird, zu dem sie sich selber den Verlobungskuchen gebacken hat. Vor dem kleinen Bahnhof zu Glonn steht der altmodische schwere Landauer der Schiermosers, der Hochzeitswagen des Hofs seit mehr denn einem Menschenalter. Er ist zwar unkommod und dem Franz nicht nobel genug, aber bis jetzt ist es diesem noch nie eingefallen, dass man ja einen neuen anschaffen könnte. Heute zum ersten Mal fällt es ihm schwer, die Sommergäste immer noch in der wackligen Kalesche, in dem Rumpelkarren, wie er die Kutsche immer wieder nannte, abzuholen. »Sakra«, meint er am Bahnhof halblaut für sich. »Die wären sie auch, Denker, beim Schirmoser Bauern Hasens rückwärts. Jetzt haben sie allweil nur den alten Marterkarren. Aber ich muss gähnt wirklich einmal umeinander schauen. Ich kenn's selber ein.« Damit breitet er eine Rostdecke über den brüchigen Ledersitz und zündet sich eine kurze Pfeife an. Die beiden Rappen scharren schon ungeduldig, da ertönt das Signal, dass der Zug eben die letzte Spanne seiner Fahrt durchläuft. Unwillkürlich zupft Franz Schirmoser seinen Rock zurecht, rückt das grüne Samthütel grad und klopft die Pfeife aus. Denn er weiß, Stadtdamen gegenüber hat man leider Gottes andere Seiten aufzuziehen als gegen seinesgleichen. Da biegt das Züglein auch schon um den Berg, rattert über die Brücke des Mühlbachs und fährt schließlich rauchend und prustend in den Bahnhof ein. Franz rührt sich kaum vom Fleck. Langsam gleitet sein Blick über alle hin, die durch das Gitter der Sperre drängen.
Nur mit einem kurzen Kopfnicken erwidert er den Gruß des einen oder anderen Ankommenden. Plötzlich aber durchfährt es ihn mit einem Ruck. Die da drüben, die so flink aus dem Wagen springt und nun der alten Frau die Hand zur Hilfe reicht, die ist es doch, die Rosel Schäuflein.
Herrgott, ist des Madels sauber worden, fährt's ihm, ohne dass er's will, durch den Sinn.
Aber Rosalie lässt ihm nicht lang Zeit zu irgendwelchen Betrachtungen. Behend hilft sie nun auch der zweiten Dame, die Franz sogleich als die alte Rechtsrätin erkennt, aus dem Zug, überblickt rasch den Bahnhof und läuft mit dem Ruf: »Ach, da steht er ja schon, der Franzl«, lachend auf ihn zu. Tante Adele gibt derweil schmunzelnd die Fahrkarten hin, nimmt der Rätin etliche Gepäckstücke ab und begrüßt sodann den Sohn des Schiermoserbauern aufs Herzlichste. Nur Frau Schäuflein bleibt kühl und verzieht keine Miene ihres Gesichts, als sie Franz flüchtig die Fingerspitzen reicht und kurz: »Guten Tag, Herr Schiermoser«, sagt. Sie fühlt sich eben nicht behaglich bei den Bauern. Der Unterschied ist doch zu groß und die Erziehung war auf ganz andere Dinge und Lebenszwecke gerichtet. Für Rosalie aber bedeutet das Leben auf dem Lande wahrhaft eine Erholung. Sowohl wie da heraußen und besonders droben auf dem Schiermoserhof hat sie sich nirgends gefühlt. Nirgends. Auch nicht zu Hause. Die Art dieser Leute hat etwas Glückbringendes. Sie ist bodenständig und stämmig, nicht kränkelnd und voller Empfindlichkeit. Sie macht jeden, der sie versteht, zu einem festen und gesunden Menschen. Aber um Bauernart zu verstehen, muss man den Bauernstand achten und schätzen. Und Rosalie schätzt ihn. Und sie liebt das Landvolk, besonders aber die Schiermoserleute. Ist sie doch wieder heim in dem großen Bauernhof, in Haus und Stall, in Kuchel und Scheune. Seit 7 Jahren ist sie nun jeden Sommer dort und fühlt sich immer wieder wie ein Kind vom Haus. Sie lebt mit und werkt mit, sie isst mit und ruht mit allen, die auf den Hof gehören. Sie spricht ihre derbe Sprache. Sie hat gelernt, Sense und Rechen zu gebrauchen, Ochsen und Rösser zu lenken, Kälber zu tränken und selbst Kühe zu melken. Sie lachte mit, wenn es gute Zeit gab, und sie hat mitgeseufzt und mitgebetet, wenn der Schauer schlug oder der Blitz zündete. Und sie gilt als gleichberechtigt auf dem Hof. Der Bauer teilt bei der Brotzeit seinen Ranken Brot mit ihr und reicht ihr seinen Krug. Trink einmal. Die Töchter gehen mit ihr zusammen zur Arbeit, zum Tanz und in die Kirche. Die Alten im Haus nicken ihr wohlwollend zu, und das Dienstvolk freut sich, dass die feine Stadtjungfer keinen Stolz und keinen Dünkel kennt. Die Bäuerin freilich, die hat kein gutes Wort für sie. Die verachtet alles, was hinter Stadtmauern geboren und erzogen wurde. Für sie gilt nur das, was auf der heimischen Scholle wuchs. Aber darin gleicht sie ja der Rätin. Die denkt über die Bauern ungefähr dasselbe. Für sie sind die Landleute nicht viel mehr als ein notwendiges Übel, melkende Kühe, arbeitende, essenschaffende Tiere, denen man ein gutes Gesicht zeigen muss, damit sie nicht aufhören zu werken und zu geben. Darum fällt auch ihr Gruß dem Franz gegenüber so frostig aus. Doch das schadet der allgemeinen Wiedersehensfreude gar nicht. Franz fragt, Tante Adele fragt und Rosalie erzählt und fragt bunt durcheinander, ohne sich irgendwie um das missbilligende Kopfschütteln und die zornigen Blicke der Mutter zu kümmern. Schnell ist das Gepäck in der Kutsche untergebracht und die beiden Damen nehmen auf den breiten, zusammengesessenen Polstern Platz. Rosalie soll den Rücksitz einnehmen, aber sie meint lachend: »Franzl, ich setz mich zu dir. Ich möcht sehen, ob ich's Kutschieren nicht verlernt hab den Winter über.« Und obgleich die Rätin über dieses beispiellose Betragen ihrer Tochter, die doch nun Braut ist, schier in Ohnmacht fällt, klettert das Mädchen doch lachend auf den Kutschersitz und ergreift die Zügel. »Hü, Rappin!« Ein Schnalzen mit der Zunge und dahin geht's in lustiger Fahrt durch den Marktflecken, hinaus in die blühende Landschaft, vorbei an jungen Saatfeldern, duftenden Heuwiesen und hinauf über die Anhöhe Berganger zu. »Und was macht der Vater, Franzl?« fragt Rosalie so mitten unterm Reden. »Is er noch allerweil gesund? Führt das Regiment noch so wie sonst? Und wie geht's der Großmutter und dem Großvater? Und der Mutter?
Hat's Stadtleit allweil nur so dick wie früher? Sind sie ja immer nur so zwider?
Franz wird einen Augenblick verlegen.
Mei, Frein Rosal, das weißt schon. Sie ist halt noch eine vom alten Schlag, Mutter, meint er dann. Sie weiß halt nicht anders. Und alle Tag älter und harber wird's halt auch. Die alten Leute sind alle miteinander ein bisserl zwider und seltsam wenig.
Dies Letzte flüstert er ihr ganz leise ins Ohr, damit es die Rätin und die Schwägerin nicht hören. Als das Fuhrwerk die Anhöhe erreicht hat und Rosalie Berganger mitsamt dem großmächtigen Schiermoserhof vor sich liegen sieht, da kann sie nicht anders. Sie lacht laut auf vor Freude und ruft aus:
Herrgott, Franzl, du kannst dir gar nicht einbilden, wie ich mich freue, dass ich wieder da bin. Es ist mir gerade, als täte ich heimfahren.
Da streift sie ein langer Blick des jungen Bauern und er denkt: Schade, dass er Stabmadel ist. Das war eine Bayerin für mich gewesen. Ohne nach dem Neinschlag, eine Resche. Und er rückt ganz nahe an sie heran.